Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Praxis eine wichtige Rolle spielt: Ernährung. Zwischen alternativen Proteinquellen, personalisierten Diäten und Social-Media-Mythen stellt sich die Frage, was davon ist wirklich relevant für den Praxisalltag. Darüber spreche ich heute mit Tierärztin und wissenschaftlicher Mitarbeiterin des Instituts für Tierernährung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Amelie Gottglück. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Frau Gottglück, bitte stellen Sie sich doch kurz selbst vor.
Hallo, ja, kurz zu mir. Ich bin Amelie Gottglück. Ich arbeite seit 2022 hier in Hannover im Institut für Tierernährung der Tierärztlichen Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Habe über das Thema oder promoviere über das Thema alternative Proteinquellen in der Hundeernährung, beziehungsweise ganz grundsätzlich Hundeernährung, beziehungsweise Trends in der Hundeernährung, wie sich das so alles gerade abzeichnet. Da gibt es auch schon zwei Veröffentlichungen zu, wo wir das einfach mal abgefragt haben, wo wir eine sehr groß angelegte Studie genau zu den Themen gemacht haben, über die wir hier heute reden wollen. Und zusätzlich betreue ich bei uns im Institut noch den Dienstleistungsbereich, wo wir eben auch Ernährungsberatung für Hunde, Katzen und auch Pferde und andere Tiere anbieten. Aber heute soll es ja vor allem um Hunde und ein bisschen um Katzen gehen.
Sehr fein. Dann steigen wir einfach gleich in das Thema ein. Heute kommen Halterinnen mit sehr konkreten Vorstellungen, manchmal auch mit sehr festen Meinungen. Beobachten Sie das auch?
Ja, das kommt bei uns auch ganz genau so an. Die einen sind ein bisschen mehr festgefahren und die anderen weniger, aber es ist schon sehr, ja, sehr gut zu beobachten, dass da viel Meinung immer vertreten ist bei den Tierbesitzern.
Und was hat sich aus Ihrer Sicht in den letzten 5 Jahren da am stärksten im Bereich der Tierernährung verändert?
Also wenn wir das jetzt mal auf Hunde und Katzen beziehen, ist es sicherlich schon vor allem so, dass die Leute vermeintlich besser informiert sind über das Thema. Also es ist einfach dadurch, dass das Internet, nicht nur per se das Internet, sondern auch viel zwischen den Menschen, also Mund-zu-Mund-Propaganda, Trainer, alle Dienstleister rund um den Hund, die es irgendwie noch so gibt, haben eine Meinung dazu, zu dem Thema und können dazu irgendwas sagen. Und da ist schon viel, hat sich viel verändert, wo früher, glaube ich, noch mehr Pragmatismus am Start war, wo viel einfach der Hund das bekommen hat, was irgendwie gerade noch übrig war oder was günstig war oder wie auch immer. Da sind die Ansprüche der Tierhaltenden mittlerweile doch ganz andere.
Und Frau Gottglück, die Auswahl an Futtermitteln ist ja heute größer denn je. Welche Chancen und Herausforderungen bringt diese Vielfalt eben für Tierärztinnen und Tierärzte mit sich und worauf sollte man bei der Empfehlung von Futtermitteln besonders achten?
Also Chancen sicherlich, dass wir eine größere Wahrscheinlichkeit haben, für jedes Tier ein entsprechendes Futter zu finden. Und Herausforderungen sind am Ende fast das Gleiche, weil wir einfach für eine wahnsinnig große Auswahl haben. Dadurch, dass natürlich die Verwirrung auch wahnsinnig groß ist. Also die Optionen sind sehr hoch. Häufig sind die Leute auch nicht mehr wirklich geduldig, mal eine Weile das wirklich auszuprobieren, sondern wechseln dann nach 2 Tagen direkt wieder das Futter. In der Zeit hat sich das Tier noch gar nicht auf das neue Futter einstellen. Da sehen wir die Effekte zum Teil noch gar nicht. Also diese Vielfalt, genau, bietet in beide Richtungen sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Bei Empfehlungen würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass es ausgewogene Futtermittel sind. Also dass wir wirklich sagen, wir empfehlen im besten Fall Alleinfutter. Es gibt mittlerweile viele, gerade so Fertigbarf und Dosen, wo dann nur Mischfutter draufsteht oder wie auch immer, wo dann einfach Mineralien, Spurenelemente, Dinge fehlen, um die Ration ausgewogen zu gestalten. Da ist man sicherlich immer auf der sicheren Seite, wenn man wirklich Alleinfutter empfiehlt. Alles andere muss man kalkulieren tatsächlich. Dann muss man wirklich eine Rationskalkulation durchführen. Das kann man auch machen, aber das ist dann nicht mehr so einfach in der Empfehlung, füttern Sie einfach XY, sondern da muss man dann wirklich ein bisschen tiefer eintauchen.
Und ist das Thema primär jetzt durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse getrieben oder eher Social Media und Marketing?
Ich glaube, beides ein bisschen. Also es ist ja schon ganz schön, dass wir erkannt haben, dass wir viele Probleme unserer Haustiere durch Ernährung verbessern können oder dass sie gar nicht erst auftreten. Wir haben natürlich auch viel mehr das Problem, gerade mit Allergien und so, dass die Tiere auch einfach, dass es viel häufiger wird, als es vor Jahren noch war, durch auch Zucht und andere Faktoren. Das ist sicherlich auch ein Thema, dass unsere Hunde da anspruchsvoller werden, was so, ja, Spezialwünsche angeht in der Ernährung, sage ich mal. Und sicherlich alles das, was jetzt keinen validen Grund hat, warum man das Tier spezial ernähren sollte. Also wenn wir an sowas wie Warften denken oder auch alle möglichen anderen Trends, die man so beobachtet, das wird durch Social Media und Marketing sicherlich auch verstärkt. Ich habe zum Beispiel, weil ich mich auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit der Hundeernährung im Zuge meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, mal versucht, ein Alleinfutter zu finden, was wirklich auf den Proteinbedarf des Hundes abgestimmt ist, also was so um und bei 20% Protein hat in einem Trockenfutter. Das ist gar nicht so einfach, weil marketingtechnisch wirklich viel immer auf einen hohen Fleischanteil, hohen Proteinanteil gesetzt wird. Und da ein ausgewogenes, ein schönes Futter zu finden, was jetzt nicht so übermäßig viel Protein enthält zum Beispiel, ist gar nicht so simpel.
Und wo sehen Sie aktuell tatsächlich relevante Fortschritte, also Themen, bei denen Sie sagen würden, das verändert die tiermedizinische Arbeit dann wirklich?
Also was wirklich sicherlich sehr schön ist für unsere Tiere, gerade für die Allergiker, was ich gerade schon angesprochen hatte, ist, dass es mittlerweile einfach deutlich mehr hypoallergene Futter gibt, die auch so technisch bearbeitet sind, dass die wirklich, dass man die gut füttern kann, dass man da auch, ich sag mal, eine Lösung in einem Sack für das Tier hat. Und dass es mittlerweile ja sogar so weit ist, dass es die ersten Anbieter gibt, die diese hypoallergenen Futter mit anderen Spezialdiäten verknüpfen. Also Nierendiät, Hypoallergen oder Low Fat oder wie auch immer. Also solche Dinge sind sicherlich vereinfachen den Alltag auf jeden Fall, weil man da dann schon besser auf fertige Lösungen zurückgreifen kann und nicht nur rechnen muss. Allerdings ist man auch bei vielen Themen dann, wenn dann Kombinationen nicht nur aus Allergie und irgendwelchen Erkrankungen auftauchen, sondern, weiß ich, ganz klassisches Beispiel, die Pankreatitis und eine Niereninsuffizienz, die sich ja diätetisch gegenseitig eigentlich ja sehr konträr zueinander stehen. Da muss man dann schon anfangen zu rechnen oder zu kochen oder wie auch immer.
Und ein großes Thema ist auch, wie wir schon gesagt haben, die individualisierte Ernährung. In der Humanmedizin spricht man längst von Precision Nutrition. Kommt das jetzt auch in der Tiermedizin an?
Ja, also wir sehen grundsätzlich, dass alle Trends aus der humanen Ernährung irgendwann auf den Hund überschwappen, weil wir einfach mittlerweile sehr eng mit den Tieren zusammenleben und es für die meisten Leute vollwertige Familienmitglieder sind. Also ich denke schon, dass das was ist, was manche Tierhalter wahrscheinlich gerne hätten, vor allem die, die das für sich selber nutzen. Ja, wie weit wir da jetzt wirklich schon sind, würde ich mal ein bisschen in Frage stellen.
Und wird Ernährungsberatung künftig ein deutlich größerer und auch wirtschaftlich relevanter Bestandteil der Praxis werden müssen?
Ich denke schon. Also, was ich beobachte bei uns auch in unserem Dienstleistungsbereich, dass da häufig ja schon noch Lücken da sind bei den Kollegen aus der Praxis, was ja auch ganz klar ist, weil man kann sich nicht in allem so tief einarbeiten. Aber es ist schon ein wichtiger Teil einfach. Und die Tiere werden immer älter, dadurch kriegen sie auch immer mehr Probleme, wenn wir zum Beispiel an die Nieren denken oder auch die Bauchspeicheldrüse. Das sind immer so die Klassiker, sage ich mal, dass man da gut beraten kann, dass man die Tiere gut einstellen kann und die Tierbesitzer ja mitnehmen kann auf den Weg, um die Tiere auch langfristig gesund einzustellen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der nicht vernachlässigt werden sollte, meiner Meinung nach.
Und lassen Sie uns über Proteinquellen sprechen. Insektenprotein, fermentationsbasierte Proteine oder sogar kultiviertes Fleisch. Vieles davon kommt inzwischen im Markt an. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Ja, die Frage ist immer, ob das sein muss, gerade was so kultiviertes Fleisch angeht. Das ist natürlich auch ein riesiger Kostenfaktor. Also da sind wir nicht bei so einem ja ganz normalen Preis, sondern das ist einfach wahnsinnig teuer. Wenn man das gerne möchte für seinen Hund und wenn man das gerne bezahlen möchte, habe ich da grundsätzlich nichts gegen, weil man damit auch damit eine ausgewogene Ration erstellen kann, genauso wie Insektenprotein oder auch pflanzliche Proteinquellen kann man durchaus einsetzen und kann man auch vollständig vegane Rationen erstellen. Das ist grundsätzlich kein Thema, aber man muss halt einfach aufpassen, dass es weiterhin ausgewogen ist. Wobei das ein Punkt ist, der eigentlich für alle Rationen wichtig ist. Genau. Man muss dann vielleicht manchmal ein bisschen auf die Besonderheiten eingehen, was jetzt zum Beispiel bei pflanzlichen Proteinquellen das Aminosäureprofil angeht oder auch bei Insekten, die sind manchmal auch noch relativ fetthaltig, die Futter, da muss man ein bisschen schauen, aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall machen.
Und sehen Sie zum Beispiel bei Insektenprotein tatsächlich klinische Vorteile, beispielsweise, was wir schon angesprochen haben, Futtermittelallergien?
Ja, also das ist sicherlich ein Thema, weil die meisten Hunde einfach Insektenprotein noch nicht gesehen haben in ihrem Leben, also noch nie bekommen haben. Dann ist es immer ja eine gute Option, das nochmal auszuprobieren. Letztendlich haben wir aber noch nicht so lange Insektenprotein auf dem Markt und es wird noch nicht so viel gefüttert. Das heißt, durch diese geringe Zahl haben wir auch nicht so viele Allergiker auf Insekten, logischerweise. Das ist so ein Thema, das kann gut funktionieren bei allergischen Hunden, muss aber nicht.
Und wo sehen Sie die Grenzen? Dabei denke ich eben an obligate Karnivoren wie der Katze oder beispielsweise bei der Hundeernährung.
Ja, sicherlich muss man gerade bei der Katze immer schauen, dass man die Versorgung mit schwefelhaltigen Aminosäuren sicherstellt. Ein Taurinmangel kann Herzprobleme auslösen, das wissen Sie sicherlich besser als ich, dass man da wirklich schaut, dass die Tiere gut versorgt sind. Wenn wir da zum Beispiel an rein pflanzliche Rationen denken, ist das sicherlich bei der Katze ohne die Zuführung von synthetischen Aminosäuren nicht möglich. Da muss man dann einfach schauen, dass die gut versorgt sind. Hunde sind da ein bisschen flexibler, weil die halt besagtes Taurin selbst synthetisieren können aus den schwefelhaltigen Aminosäuren. Da muss man dann nur schauen, dass davon ausreichend vorhanden ist. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich oben schon gesagt oder vorhin schon gesagt habe. Man muss einfach immer auf die Ausgewogenheit der Ration schauen. Und im besten Fall hat man es mal bis auf die Aminosäuren runter analysiert und wirklich, um das gut zusammensetzen zu können. Das ist jetzt aber eher ein Punkt, der dann bei den Futtermittelherstellern liegt meistens.
Und ein Thema, das wahrscheinlich jede Praxis kennt, eben Halterinnen kommen mit Informationen aus TikTok, Instagram oder Foren häufig sehr überzeugt in die Praxis. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist immer schwierig. Ich versuche dann tatsächlich immer so ein bisschen das auf die nüchterne wissenschaftliche Basis runterzubrechen und so ein bisschen mit den Mythen aufzuräumen, den Leuten zu erklären, dass zum Beispiel Getreide gar nicht so schlimm ist, wie häufig verbreitet wird oder was das auslöst, wenn wir so wahnsinnig hohe Proteingehalte haben im Futter, was dann passieren kann im Tier und dass das vielleicht durchaus gar nicht mehr so ist, wie es vielleicht früher beim Wolf mal war. Genau, also dann macht es meiner Meinung nach Sinn, das auf die Sachebene runterzubrechen und da zu argumentieren. Es ist aber sicherlich ein wahnsinnig schwieriges Thema. Aber am Ende wollen die Halterinnen ja in der Regel für ihren Hund schon das Beste. Und wenn man es schafft, die so weit aufzuklären, dass sie auch wirklich wissen, was denn auch gut ist für ihr Tier und nicht nur irgendwie aus Social Media glauben, was gut ist für ihr Tier, sondern es so ein bisschen runterbrechen kann, dann kriegt man die häufig dann doch ganz gut auf seine Seite.
Und wenn Sie die aktuelle Ernährungslandschaft analysieren, welche Trends basieren auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage und bei welchen Themen wird aus Ihrer Sicht die öffentliche Aufmerksamkeit vor allem eben durch Social Media oder Marketing getrieben?
Ja, auch das hatten wir gerade schon mal so ganz kurz angerissen. Sicherlich diese Trends zu diesen wahnsinnig hohen Proteingehalten, die sind wissenschaftlich nicht haltbar. Also das ist schon ein Thema, was irgendwie sich in der Öffentlichkeit oder in den Köpfen der Tierhalter dann sehr eingebrannt hat, dass man sagt, okay, man möchte so naturnah wie möglich füttern und so natürlich wie möglich, so artgerecht wie möglich. Aber die Hunde sind halt einfach schon sehr lange gar keine Wölfe mehr. Die haben ganz, ganz viele Tausende von Jahren Domestikation hinter sich und haben eigentlich immer von den Resten der Menschen gelebt. Und das war halt nicht unbedingt das Steak, sondern häufig viel bindegewebige Anteile, wenn es tierische Proteine waren. Aber es waren halt im Zweifel auch mal Getreide, also Brotreste, was auch immer, was halt dann so übergeblieben ist. Und das ist sicherlich ein Trend, den ich sehr kritisch sehe mit diesen wahnsinnig hohen Proteingehalten, weil das einfach in vielen Richtungen weder für das Tier noch aus Nachhaltigkeitsgründen irgendwie Sinn macht.
Und sehen Sie einen Trend, der solide ist für Sie? Also wo Sie sagen, ja, das geht in die richtige Richtung?
Schwierig, weil also die Dinge, die ich so sehe, sind meistens irgendwie schon sehr extrem immer in ihren Ausrichtungen. Und alles, was dann irgendwie zu doll wird, ist dann meistens irgendwie schwierig. Also einfach so ein bisschen gesunder Menschenverstand hilft meistens schon ganz gut. Und das ist natürlich auf Social Media und so häufig ein bisschen schwierig, sag ich mal, ganz vorsichtig.
Ja. Und wir haben schon vorhin angesprochen, gerade bei BAF oder Grain-Free entstehen oft sehr emotionale Diskussionen. Was funktioniert kommunikativ mit Halterinnen und Haltern gut, ohne sofort konfrontativ zu wirken?
Ja, also ich versuche immer, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden mit den Tierhalterinnen, weil man wird einen ganz überzeugten BAFer nicht davon überzeugen, jetzt plötzlich ein Trockenfutter zu füttern. Das wird nicht funktionieren, aus meiner Erfahrung. Dann schaue ich immer, okay, können wir vielleicht in so einer ganz klassischen BAF-Ration sind ja in der Regel meistens wenig bis keine Kohlenhydrate enthalten. Es wird häufig wirklich nur Muskelfleisch gefüttert, vielleicht noch ein bisschen Gemüse. Dann versuche ich die einzufangen, indem man sagt, okay, wir optimieren erstmal die Rationen, die sie schon haben. Vielleicht können wir die mal auch mal abkochen, weil unter mikrobiologischen Gesichtspunkten ist es schon auch sinnvoll, vielleicht nicht immer alles roh zu füttern. Und vielleicht können wir als Kohlenhydratquelle mal eine Kartoffel nehmen. Muss ja nicht direkt Getreide sein. Und dann so langsam den Weg Richtung ausgewogene Rationen zu finden. Genau, beim Grain-Free ist es genau dasselbe. Das ist ja sehr negativ belastet nach wie vor. Woher das kommt, kann ich mir auch nach wie vor nicht so richtig erklären, weil wissenschaftlich gibt es da nur ganz bedingt eine Erklärung für oder wie auch immer. Dann kann man so ein bisschen bei Epilepsiehunden, manchmal haben die da ein Glutenproblem, aber so der ganz normale, gesunde Hund kann prima mit Getreide auskommen. Aber auch da versuche ich die Leute oder die Tierbesitzer nicht zu sehr zu belehren, sondern die so ein bisschen mitzunehmen und wie gesagt zu schauen, dass man da so den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Getreidefrei zum Beispiel ist ja auch total spannend. Häufig wird gerne Reis gefüttert, was ja eigentlich auch ein Getreide ist, wenn man es ganz konkret sagen will, würde. Also ja, da muss man einfach schauen, dass man die Leute so mitnimmt, dass sie trotzdem ein gutes Gefühl dabei haben und nicht komplett von ihren Überzeugungen abkommen müssen, weil dann werden sie es am Ende sowieso nicht durchziehen. Dann wird das dann doch nicht gefüttert, dann wird wieder zurückgewechselt. Das heißt, man muss schon gucken, dass man sich auf einen Kompromiss einigt, mit dem man selber und das Tier gut leben kann, aber der Besitzer halt auch.
Und haben Sie eben das Gefühl, dass Tierärztinnen und Tierärzte da beim Thema Ernährung manchmal zu technisch erklären, eben während Social Media emotionaler kommuniziert?
Ja, auch. Also ich glaube, es ist halt wichtig, so ein bisschen die Tierbesitzer mitzunehmen und nicht nur rein wissenschaftlich und faktenbasiert zu erklären. Also das ist, die muss man, sicherlich muss man das mit einfließen lassen und das ist total wichtig, dass das immer die Basis ist für die Beratung oder für die Rationsberechnung. Aber man muss sich auf diese Emotionalität auch so ein bisschen einlassen, weil man, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute sonst nicht, die Compliance einfach nicht gut ist von den Tierhaltenden. Und man einfach schauen muss, dass sie trotzdem noch ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie nicht komplett von ihren Überzeugungen abkommen müssen, sondern dass man da wirklich einen Mittelweg findet. Das ist sehr individuell, da muss man sich sehr gut auf die Leute einstellen, um da dann ja eine gute Lösung am Ende für alle zu finden, damit das auch funktioniert am Ende fürs Tier.
Und zum Abschluss, wenn Sie einen Ernährungsbereich nennen müssten, der die tierärztliche Praxis in den nächsten 5 Jahren am stärksten verändern wird, welcher wäre das und warum?
Ja, die ist gar nicht so einfach, die Frage. Da habe ich ein bisschen länger schon drüber nachgedacht. Also die tierärztliche Praxis, weiß ich nicht, wie viel Impact das darauf hat, aber das wäre auf jeden Fall der Punkt, wo ich sagen würde, den finde ich wichtig im Zusammenhang mit Hundeernährung. Wäre wirklich, wenn diese Proteingehalte, diese wahnsinnig hohen, was auch zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also wenn wir das vergleichen mit der Nutztierhaltung, wo wir teilweise bis auf die Aminosäure genau den Bedarf ausrechnen und bloß nicht über den Bedarf füttern, damit wir keinen Stickstoffeintrag in die Umwelt haben, die Tiere aber trotzdem gut wachsen, dann denke ich, können wir uns da schon ein bisschen was abschauen, was die Hunde- und Katzenernährung angeht, weil diese überhöhten Proteingehalte belasten am Ende den Stoffwechsel und den Körper des Tieres, die Nieren auf Dauer. Also wir tun dem Tier selber damit keinen Gefallen, wir tun aber auch der Umwelt keinen Gefallen, weil erstens wird viel zu viel Protein produziert, was wir gar nicht reinstecken müssten, was wir an anderer Stelle nutzen könnten. Und der zweite Punkt ist ja auch, da gibt es mittlerweile einige wenige Studien zu, aber so viel ist da auch noch nicht erforscht, was das denn überhaupt mit der Umwelt macht, wenn unsere Tiere, unsere Hunde und Katzen den Kot ausscheiden oder auch den Urin auf den Hundewiesen oder im Wald, dann haben wir dann natürlich auch einen wahnsinnig hohen Stickstoffeintrag einfach in die Umwelt und die Böden. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber hier in Deutschland gibt es sehr strenge Düngeverordnungen, zum Beispiel für die Felder, wo man wirklich ganz genau gucken muss, wie viel Stickstoff man dann austrägt. Und wenn man mal eine Bodenprobe auf einer Hundewiese oder in so einem Wald ziehen würde, wo viele Hunde unterwegs sind, glaube ich, würde das teilweise gar nicht mal so gut aussehen. Deshalb wäre das zumindest ein Punkt, wo ich noch nicht weiß, ob wir da hinkommen können, aber eigentlich müssten wir dahin kommen, in der Hunde- und Katzenernährung wirklich da auch sinnvoll die Proteingehalte anzupassen und nicht mehr mit diesen wahnsinnig überhöhten Proteingehalten ständig zu arbeiten. Das ist halt auch die Frage, wie lange wir uns das noch leisten können, weil Proteinknappheit einfach grundsätzlich ja ein Thema ist weltweit. Von daher, ja, wäre das, glaube ich, was so in den nächsten 5 Jahren schon auch dran ist, was sich ändern sollte.
Sehr fein. Frau Gottglück, vielen Dank für das spannende Gespräch und die wertvollen Einblicke in die Tierernährung. Eines wurde heute deutlich, Ernährung ist eben mehr als nur reine Futterwahl. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, alternative Proteinquellen, individualisierte Ernährungskonzepte und die Vielzahl an Informationen aus Social Media verändern die Erwartungen vieler Tierhalterinnen und Tierhalter und dadurch eben auch den Praxisalltag. Für Tierärztinnen und Tierärzte wird es somit immer wichtiger, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich zu vermitteln und dadurch Halterinnen und Halter Orientierung zu geben. Denn es ist klar, dass nicht jeder Ernährungstrend hält, was er verspricht, aber gleichzeitig bieten auch neue Entwicklungen durchaus Chancen für Prävention, Therapie und die langfristige Gesundheit von Patientinnen und Patienten. Die Zukunft der Tierernährung liegt vielleicht genau darin, Innovationen offen zu begegnen, ohne dabei den Blick für wissenschaftliche Fakten zu verlieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Interview führte Lisa Maria Zink. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.